Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner.
Hallo und herzlich willkommen beim Tiertraining TV Podcast. Ich habe heute zu Gast meine liebe Kollegin Anke Lehne, ihres Zeichens Jägerin, Biologin und Hundetrainerin, und wir machen auch zusammen das Zusatzmodul Jagdverhalten. Und ich wollte mit Anke heute mal eine Frage besprechen, die mir oft von Kunden gestellt wird. Und erstmal herzlich willkommen, Anke.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Ja, Anke, das kennst du vielleicht auch in deinem Hundetraineralltag, dass ein Kunde als Nichtjäger einen Jagdhund hat und dir dann die Frage stellt, ob das eventuell Sinn macht, an einen klassischen Jagdgebrauchshunde-Ausbildungskurs in der Kreisjägerschaft dann teilzunehmen. Und ja. Mich würde interessieren, was du ihm da rätst und antwortest.
Ja, stimmt. Das kommt bei mir auch öfter mal vor, dass die Kunden denken, dass das ja für den Jagdhund ganz gut ist, wenn er auch eine jagdliche Ausbildung bekommt. Und da muss ich sagen, da bin ich selber weniger begeistert von. Denn die Ausbildung hat halt auch Tigeranteile. Ich muss dafür Wild nutzen in Form von Schleppwild, dass die halt lernen, tote Enten, tote Kaninchen und sowas zu apportieren. Dieses Wild hätte man sonst für einen anderen Hund, der jagdlich auch gebraucht wird, nutzen können. Oder wenn es gut geschossen ist, kann man es auch für den Lebensmittelverzehr nutzen. Und das würde jetzt ja für einen Hund benutzt, rein zur Bespaßung. Und das finde ich persönlich jetzt nicht so super.
Das heißt, das ist definitiv auch ein ethischer Aspekt, ja, den man da bedenken muss, dass es nicht eine reine Bespaßung ist, sondern da andere Tiere dann auch für sterben letztendlich. Ne?
Genau, und selbst wenn sie nicht sterben, ich jetzt sage, okay, ich beschränke mich, was das angeht, auf Dummies, wären ja immer noch weitere Fächer dabei. Zum einen würde ich auch mit den Dummies dann in dieser Jagdgebrauchshundeausbildung in Flächen arbeiten, die dann und auch neben dem Kurs natürlich mit dem Hund ja üben müssen, würde ich Flächen beunruhigen, wo ich auch wieder wild störe, die ich sonst als Familienhundehalter überhaupt nicht benutze. Eventuell würde ich diese Flächen auch beschädigen, wenn die landwirtschaftlich bestellt sind. Und das ist auch was, warum Jagdgebrauchshundeausbildung in Deutschland der Jagd zugeordnet ist. Der Jäger darf das dann im Rahmen der Jagdgebrauchshundeausbildung, weil der Hund das ja lernen muss für seinen späteren Einsatz. Es macht aber eben keinen Sinn, dass das auch mit Familienhunden passiert. Und wenn es um Fächer geht, vor dem Schuss, Stöbern nach Wild, egal ob es jetzt das Stöbern im Wald nach Rehwild, Schwarzwild wäre oder das Stöbern im Wasser nach Enten oder Suche mit Vorstehen auf dem Feld, da auch, wird ja auch wieder wild belästigt, nur damit ich Spaß mit meinem Hund schlussendlich habe. Und auch hier wieder das Ethische finde ich nicht korrekt. Sollte so nicht stattfinden. So als dieses Thema zum einen.
Okay, das sind dann die Aspekte, die man in die Richtung beachten muss. Wie ist das denn jetzt, wenn ich als Nichtjäger dann denke, ach naja, mein Hund stellt sich ganz gut an, welche Chancen hätte er denn dann eingesetzt zu werden?
Als Nichtjäger in Deutschland eigentlich gar keine. Das fängt damit an, dass er im Normalfall zu den Prüfungen schon gar nicht zugelassen ist, weil das auch die Prüfungen eine Jagdscheinpflicht beinhalten beim Hundeführer, da der im Rahmen der Prüfung auch schießen muss. Und selbst wenn ich das jetzt jemand anderen überlasse, es gibt schon mal Zuchtvereine, die gerne eine Ausnahme nutzen und sagen, ja, Hunde, die für die Zucht wertvoll sind oder für die Zuchtwertschätzung, dass man gucken will, wie stellt sich der Nachwuchs an, ändert das ja nichts daran, selbst wenn der Hund dann diese Prüfung hätte, dass der Hundeführer den Jagdschein immer noch nicht hat und dann draußen im Jagdeinsatz, wenn der Hund ihm eine verletzte Ente bringt, die ja gar nicht töten dürfte. Und dann müsste der sich erst wieder einen Jäger herrufen, der das für ihn machen darf. Das heißt, die Leidenszeit fürs Wild würde unnötig verlängert. Deswegen ist auch da das nicht möglich, dass ich den Hund einsetze. Bringt also dem Hund nichts, dass er die Prüfung hat, solange der Hundeführer nicht auch Jäger ist.
Das heißt, theoretisch blieb mir nur, ihn zu verleihen an einen anderen Jäger. Wie siehst du da die Chancen, dass das ein anderer Jäger nutzen würde?
Eher gering, weil das Ganze ja auch zum einen mal eine Teamarbeit ist und mein Hund sowas Wertvolles wie Wild vielleicht gar nicht einem anderen bringen würde wollen. Das heißt, der muss mit meinem Hund auch sehr viel trainieren, üben, dass er zum Team wird. Dann kann es aber auch passieren, dass ich abgemeldet bin anschließend bei meinem Hund. Wenn diese Person auftaucht, kennt man in Jägerhaushalten ganz gerne, wenn nur einer aus der Familie den Jagdschein hat und der andere den Hund ansonsten komplett versorgt, wird spazieren gehen, füttern, tolle andere Aktivitäten und der Jäger wirklich nur den Hund zur Jagd mitnimmt, ist es trotzdem so, wenn der quasi den Waffenschrank öffnet, steht der Hund sofort parat und sagt, super, jetzt macht meine Hauptperson endlich das, wofür ich da bin. Und das ist ja sicherlich auch nicht schön, wenn mein Familienhund, wenn mein Hund eine andere Person außerhalb der Familie viel, viel besser findet als mich.
Und ich glaube auch, es ist zusätzlich, glaube ich, auch ein Thema je nach Hundehaftpflicht, ne? Dass man da eventuell...
Definitiv, das muss man dann natürlich auch klären. Aber die normale Hundehaftpflicht deckt den jagdlichen Einsatz ja gar nicht mit ab. Das heißt, man braucht eine Jagdhaftpflichtversicherung. Als Nichtjäger ist das jetzt auch wieder so eine Sache. Und dann müsste der Jäger, der diesen Hund nimmt, müsste diesen Hund auch bei sich in der Jagdhaftpflicht irgendwie mit einpflegen. Müsste es mit seiner Versicherung klären.
Ja, ja.
Und dann kommt natürlich noch hinzu, jagdlicher Einsatz ist nicht ungefährlich für den Hund. Das ist ja nicht nur Spielspaß, Spannung. Da kann auch was passieren. Der Hund kann, wenn er ins Wasser geht, sich blöd irgendwie an Holz, das unter Wasser ist, pfählen. Er kann von irgendeinem Tier schwer verletzt werden, sei es im Wasser, was weiß ich, von einem Nutria, von einem Waschbär, selbst ein Schwan kann übelst beißen. Im Wald Wildschweine bekanntermaßen gefährlich, wenn er sich mit dem Fuchs in eine Wolle kriegt. Dann kann auch mal bei einem Schuss was daneben gehen. Also der Hund ist in seiner Gesundheit oder auch in seinem Leben zu einem gewissen Grad auch gefährdet bei der Jagd. Er kann sich mehr verletzen, wahrscheinlicher verletzen, als wenn er nur Familienhund ist. Und auch das ist dann so eine Sache, wenn es dann nicht mein Hund ist. Also ich nehme so nur sehr gelegentlich von Jagdkollegen dann einen Hund mal mit. Aber da man hat dann immer auch schon Bedenken, dass eben was passieren könnte und nicht umsonst heißt es auch bei sowas wie Nachsuche, dass halt auch nur der Hundeführer dann schießt, dass wenn was schief geht, eben der Hundeführer das mit sich selber abmachen muss und nicht so ein Drama ist, deswegen, ja, was hast du denn jetzt geschossen? Das war ja noch viel zu gefährlich. Und das ist mein persönliches Problem, wenn mein Hund zu Schaden kommt.
Plus dann noch Straßenverkehr oder schlicht und einfach auch, dass man nicht eingespielt ist und der Hund nicht mehr so gut zurückfindet, wenn es jetzt eine Drückjagd ist. Ne? Also es gibt schon ein paar Fallstricke, die zumindest nicht zu unterschätzen sind. Wie ist das denn aus Hundesicht, wenn der jetzt, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich nehme zwar an dem Kurs teil, aber die Aspekte, wo mit echtem Wild gearbeitet wird, da mache ich dann halt aus ethischen Gründen nicht mit, aber der Hund guckt da dann ja trotzdem zu und er lernt ja auch gewisse Dinge logischerweise, die man für die Jagd braucht. Ist das denn für mich als Nichtjäger beziehungsweise für meinen Hund, was der da lernt, hat das für mich Vorteile, die ich im Alltag nutzen kann oder kann es da eventuell auch Nachteile geben?
Also der Vorteil wäre sicherlich die Sache mit dem Gehorsam in hoher Reizlage, den man da auch erarbeitet, weil der Jagdgebrauchshund muss ja auch dann am Wild kontrollierbar sein. Und das ist natürlich was man sich auch als Nichtjäger wünscht. Das heißt, dieser Gehorsamsausbildungsteil wäre natürlich auch für den Familienhund wünschenswert. Aber den kann man natürlich auch abseits einer Jagdausbildung machen. Und wenn ich den Hund dann bei allen ethisch relevanten jagdlichen Themen außen vor lasse, kriegt er ja aber trotzdem mit, was die anderen da machen. Kriegt diese Erregung mit, die die anderen haben. Also auch das kann ja schon ein bisschen anfixen, dass er da die Tätigkeiten an sich auch interessant findet. Und wenn ich es halt sogar selber mitmache, dann ist natürlich auch klar, der Hund lernt, dass man abseits vom Weg ganz tolle Sachen machen kann. Und genau das will ich ja vom Familienhund nicht. Das soll ja schon mein Jagdgebrauchshund im Alltag abseits der Jagd nicht. Aber da merkt man eben auch, dass ihn diese Gebiete neben dem Weg dann schon sehr faszinieren, weil er sehr genau weiß, was man da alles machen kann, wenn ich ihm das auch noch so explizit zeige.
Ja, definitiv. Das kann sicherlich ein Nachteil sein. Und sowas wie Schlepparbeit oder so ist ja auch eine Form von Spurensuche. Das haben wir ja öfter schon mal auch, dass wir auch im Punkto Mantrailing oder so sagen, naja, dass das nicht für jeden Hund das Richtige ist, was er lernen sollte, ne? Genau. Oder dass man da eventuell Dinge fördert, gerade jetzt so in Richtung zum Beispiel Setter oder so, die er normalerweise genetisch nicht mitbringt, aber da künstlich lernt und dann natürlich auch anwenden kann auf andere Situationen, die uns nicht so recht sind, wie zum Beispiel lebendes Wild. Dann.
Da muss ich zumindest mit rechnen, dass ich mir da was herzauber, was ich eigentlich gar nicht wollte und was mich im Alltag dann stark stören kann.
Umgekehrt ist meine Erfahrung jetzt auch mit meinen eigenen Hunden, die werden ja teils von meinem Lebensgefährten jagdlich geführt und wenn wir sie dann an Wild ranführen, also die lernen immer erst apportieren mit Dummies und so, die sind ehrlich gesagt überhaupt nicht so mega scharf darauf, totes, kaltes Wild zu apportieren und selbst das frisch geschossene Warme, so eine frisch geschossene Dolo oder so. Also ich kann nur für meine Hunde sprechen, aber die freuen sich da mehr eigentlich eher über einen Dummy. Das ist leichter und ja, nicht so fedrig und so. Ja. Ist das denn so, dass jeder Hund scharf ist auf echtes, totes Wild?
Nein, also selbst wie du ja schon sagst, bei Hunden, die für den Jagdgebrauch auch gedacht sind, kommt das vor, dass die das gar nicht so toll finden, eben besonders sowas wie Federn und wenn man es dann eine Taube hat, die fuselt auch noch ganz gewaltig. Da gibt es genug Hunde, die sagen, muss ich nicht haben oder Krähe scheint nicht gut zu schmecken, wenn man sich die Hunde anguckt. Beim Apportieren gibt es viele, die da auch sagen, nee, brauche ich nicht. Füchse, also überhaupt Raubwild, auch oft ein Drama, dass sie das überhaupt nehmen. Viel Arbeit und je nach Kurs dann halt auch nicht unbedingt nett. Der Jagdgebrauchshund muss es nur aber lernen, für den Familienhund eben dann unter Umständen auch wieder viel Arbeit für was ihm dann schlussendlich doch gar nicht so viel Spaß macht. Und die Grundidee war ja, dass der Hund dann da den besonderen Spaß hat und da einen Mehrwert von hat, wenn ich diese Jagdausbildung machen würde. Also das ist eben das eine. Und dann gibt es aber auch andere, die dann vielleicht deswegen das zwar gerne nehmen, aber eben nicht gerne bringen, weil sie es lieber behalten wollen, wo dann die Abgabe ein Drama wird, die also mit einem Dummy gut apportieren, das schön zutragen, abgeben und dann selbst schon beim kalten Wild und erst recht beim warmen Wild sagen, nee, das ist aber meins, das will ich nicht abgeben. Und dann muss es ja aber doch irgendwann mal aus dem Hundemaul wieder raus im Kurs. Und dann ist wenig Zeit, wird es dann auch oft eher unschön, je nachdem, wo man ist. Und man will dann ja auch nicht warten, bis der Hund in 20 Minuten sich vielleicht beruhigt hat und das Kaninchen zu breit zerkaut ist. Hat da also auch Konfliktpotenzial. Alles was man für einen Familienhund ja eigentlich gar nicht erst anrühren muss. So. Und ja. Ich sag mal, eigentlich mache ich da mit dieser Jagdausbildung, fixe ich Hunde an, zu Dingen, die sie später nicht dürfen oder belästige sie mit Dingen, die sie überhaupt nicht nötig haben. Es gibt auch genug jagdnahe Ersatzbeschäftigungsmöglichkeiten oder auch komplett andere Beschäftigungsmöglichkeiten und niemand hindert einen daran, einen vernünftigen Gehorsam auch bei hoher Reizlage zu trainieren, aber dafür brauche ich nicht zwingend lebendes Wild explizit aufsuchen. Das reicht ja das, was ich im Alltag antreffe.
Ja, und realistischerweise, also man braucht ja schon als Nichtjäger dann auch viele Jagdkontakte, würde ich mal sagen. Also man muss ja irgendwie schon in der Szenerie drin sein, damit man dann tatsächlich jenseits des Jagdkurses auch noch Gelegenheit hätte zu üben, weil ich kann ja nicht einfach eine tote Ente nehmen und ich sag mal in einen Kanal schmeißen oder so und dort üben, weil dann bin ich ja eigentlich auch schon im Bereich der Wilderei, oder? Oder auch wenn ich irgendwelche Blut austrage und Schweißfährten lege irgendwo, wo es mir nicht erlaubt ist.
Genau, die Flächen, wie gesagt, die sind ja meist gar nicht so frei zu nutzen. Das ist eben dem Jagdrecht angegliedert. Ich kann da nicht einfach Jagdgebrauchshundeausbildung drauf machen. Und es ist halt auch, ne, wenn ich einen Dummy ins Wasser werfe, das ist noch im Bereich Beschäftigung des Hundes. Das ist auch ersichtlich soweit. Aber wenn ich da eine tote Ente reinwerfe, wie soll denn der Jäger, der da irgendwann dazukommt, klären können, wie lang diese Ente jetzt schon tot ist, wo die überhaupt herkommt, ob da jetzt gerade gewildert wurde oder nicht, von der Störung eben ganz abgesehen. Das wirkt alles enorm Konfliktpotenzial. Und wenn ich quasi versuche, sowas unterm Radar zu machen, dass ich sage, ja, das mache ich einfach heimlich, dann kann ich ja auch nicht vernünftig mit meinem Hund trainieren, weil ich ja die ganze Zeit aufpassen muss, kommt da irgendwer, der weisungsbefugt ist und mich da jetzt stoppt, und mitten in einem wichtigen Trainingsschritt kann ich dann nicht weitermachen, weil ich illegal da zugange bin. Und das ist halt auch bei in vielen Bundesländern vom Waldbetretungsrecht schon so geregelt, dass man eben mit dem Hund entweder auf dem Weg bleiben muss oder zumindest Dickungen und Ähnliches tabu sind, dass man eben wirklich dann nur in so Altholzbeständen ein bisschen was machen kann. Und das wäre dann schon wieder nur die halbe Ausbildung. Das bringt ja auch nichts.
Also wir können festhalten, man stellt sich das ein bisschen romantischer vor, als es dann in der Realität aussieht. Und unterm Strich steht ja, denke ich, immer, oder das ist ja der Grundgedanke wahrscheinlich, wenn man sowas macht, welchen Nutzen man davon hat. Und in diesem Kontext wird mir manchmal auch die Frage gestellt, ob es eventuell Sinn macht, einen Jagdschein dann doch zu machen und den Hund vielleicht sogar jagdlich zu führen. Was sind denn so Elemente von einem Jagdschein? Weil auch das, denke ich, stellt man sich manchmal romantischer vor als es ist. Und ich meine das überhaupt nicht böse. Ich habe den ja selbst auch gemacht und bin dann ja zum Vegetarier geworden danach.
Aber ich glaube, das war schon vorher so ein bisschen in der Röhre mit dem Vegetarier.
Ja, aber trotzdem.
Ja. Also ich denke, das heißt nicht umsonst das grüne Abitur. Also der Jagdschein kostet zum einen einiges. Das ist natürlich ganz billig. Das kann man schon vergleichen etwa mit einem Führerschein, der ja auch nicht mehr mal nebenher eben finanziert ist. Und es ist natürlich ein sehr weitläufiges Thema. Es ist eben nicht nur Hundeausbildung, sondern eben Wildtierkunde, Waldbau, Landwirtschaft, Naturschutz, Wildkrankheiten, Wildkunde, Waffenrecht, Jagdrecht, Naturschutzrecht, also ganz viele Rechtsgeschichten, Verwertung von Wild, Schießen gehört dann noch zu, was dann auch recht vorspielig ist mit der Munition, die man braucht. Und wenn man dann hinterher tatsächlich jagen will, ist das, was man alles noch an Ausrüstung braucht, wovon man einiges auch schon während der Ausbildung dann meistens anschafft, wird das ein sehr, sehr teures Unterfangen. Und ich sage den Leuten immer, interessierst du dich für die Jagd, möchtest du unabhängig von deinem Hund gerne Jäger werden, dann mach den Jagdschein. Aber mach den Jagdschein bitte nicht für deinen Hund, denn der Hund ist ein, oder die Arbeit mit dem Hund ist ein kleiner Teil der Jagd nur. Und die meiste Zeit hat der Hund eher jagdlich wenig zu tun. Und ich muss für den Rest der Jagd auch brennen, sonst bringt das nicht viel. So ähnlich wie halt Rettungshundearbeit ja auch kein Sport ist, sondern da muss ich mich auch für dieses Thema sehr interessieren. Auch da hockt der Hund nämlich eine ganze Menge seiner Zeit eigentlich nur im Auto und wartet, dass er mal irgendwann dran ist.
Ja, und auch da hat man dann ja wieder Erste Hilfe und was weiß ich nicht noch. Und genau. Nur in Anführungsstrichen und die Bespaßung des Hundes.
Ne? Genau, das ist also, wenn man es formuliert, also ich sage immer, der Jagdgebrauchshund dient der Jagd und nicht umgekehrt. Und er sollte dann auch passend zu meinen Revierverhältnissen sein. Entsprechend bin ich auch gar nicht so der Freund davon, dass Jäger in Ausbildung oder Jungjäger schon gleichzeitig sich einen Hund hertun, weil sie meistens, wenn sie nicht aus einer jagdlichen Familie stammen und schon Anschluss haben, ja noch gar nicht wissen, wo es sie hinverschlägt und was sie eigentlich genau brauchen und noch gar nicht den Überblick haben, auch was es heißt, einen Jagdhund zu führen, was der denn dann wirklich können muss. Das kommt zwar auch in der Ausbildung dran, aber das ist ja auch alles kompakt. Das ist ja wie beim Führerschein auch. Man hat dann zwar hinterher diesen Lappen in der Hand, aber das Fahrenlernen, das kommt ja dann mit der ganzen Praxis erst. Und wenn ich jetzt schon einen jagdlich interessierten Hund habe, dass der dann noch großmächtig anschließend in Einsatz kommt, ist auch schon eher unwahrscheinlich.
Ja, ja. Und hinzu kommt, dass das einfach, also gerade bei den Jagdhunden ja irgendwie auch die Frühprägung echt wichtig ist. Ne? Also man ist ja schon darauf angewiesen, dass da die Genetik sich auch gut entfaltet. Und es ist selbst bei erfahrenen Jagdhundeführern ja durchaus so, wenn sie einen älteren, also was heißt alt, aber einen Hund, wo sie diese Frühprägung verpassen, aufnehmen, manchmal sagen, da das kann man eigentlich nicht mehr aufholen. Und letztendlich, ja, dass viele Jagdhundrassen jetzt auch, ich denke wieder in Richtung Setter und Pointer und so, ja in deutschen Verhältnissen jagdlich gar nicht wirklich mehr so genutzt werden könnten, wie sie aber genetisch mitbringen.
Genau, das kommt eben auch dazu, dass eben viele als Familienhund gehaltene Jagdhunderassen hier, für die gibt es hier gar nicht das Arbeitsfeld so richtig. Und das macht dann auch wenig Sinn, wenn ich versuche, meinen Irish Setter, der regulär ja ein Feldgebrauchshund ist und Stummjagd, ich dann sage, den muss ich jetzt aber mit Glöckchen zum Stöbern auf die Drückjagd von Schalenwild mitnehmen oder sowas.
Ja.
Das ja. Ist dann auch mehr so, ich will das aber unbedingt, dass mein Hund jagen geht, ohne Sinn und Verstand aus jagdlicher Sicht.
Also ganz schön komplex die Sache. Und ja, wir hoffen, dass ihr da jetzt auf jeden Fall den klareren Durchblick habt nach dieser Podcast-Folge und besser für euch entscheiden könnt. Vielleicht geht es ja auch in die andere Richtung, dass ihr sagt, Mensch, ich fühle mich da richtig angesprochen und das wird mein Weg. Dann wünschen wir euch natürlich ganz viel Erfolg dabei. Und ansonsten, wenn ihr irgendwie eher feststellt, naja, das wird dann doch eher der Jagdersatzbereich für meinen Hund werden, was überhaupt nicht schlecht ist oder wo man auch echt ganz viele tolle Sachen machen könnt, dann seid ihr uns natürlich herzlich willkommen, sowohl als Hundetrainer, wenn ihr da mehr zu erfahren wollt, für welche Rasse was geeignet ist, als auch natürlich als Hundehalter oder Hundehalterin, die einfach ihren Jagdhund rassegerecht auslasten wollen.
Ganz genau, jederzeit willkommen.
Genau. Gut, in diesem Sinne, ganz lieben Dank, Anke, für deinen Input. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß da draußen mit euren Hunden. Macht's gut. Tschüss.
Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter pfotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.